Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Er hat eine Flagge und eine Hymne, ist aber kein Staat. Seine Mitglieder sind Ritter und Damen, er ist auf der ganzen Welt engagiert, die meisten kennen ihn aber durch die Rettungswagen und seinen Einsatz bei Großveranstaltungen wie dem Kölner Rosenmontagszug. Der Malteserorden. Sein offizieller Titel? Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom heiligen Johannes zu Jerusalem, genannt von Rhodos, genannt von Malta. Seinen 900. Geburtstag feiert der Malteserorden in diesem Jahr. Der Malteser Hilfsdienst in Deutschland wird 60 Jahre alt. Zwei Jubiläen, Anlass genug für uns, heute mal auf die Arbeit der Malteser zu schauen. In den kommenden 2 Stunden, Rettungsdienst und Ritterorden, unser Thema. Ich bin Renato Schlegelmilch und freue mich, dass Sie zuhören. Um die Malteser geht's heute in unserem Thema, eine Organisation, mit der sicher viele schon mal Kontakt hatten. Wenn's dann aber ans Konkrete geht, wer sind sie, was machen sie, da wird's dann schon schwieriger. Wir haben uns mal bei den Passanten in der Kölner Innenstadt umgehört. Woran denken Sie bei den Maltesern?
An den Malteserorden und an den Malteserdienst. Ach ja, an Schnaps.
Das Schnaps. Menschen, ja, die Kranke versorgen. Es gibt auch eine Hunderasse, die so heißt.
Malteser an, eine Hilfsorganisation, ne?
Auf der einen Seite an diese Hilfsorganisation, auf die andere Seite an Schokolade.
An einen Orden, Aquavit.
An Malta.
An eine Hilfsorganisation.
An Schnaps. Gesundheit. da gibt es doch das Malteser Hilfswerk.
Also, es gibt das Hilfswerk, es gibt den Orden, es gibt sogar einen Schnaps und irgendwie hat das Ganze auch noch mit Malta zu tun. Wie das alles zusammenhängt, das hören Sie in den kommenden 2 Stunden. Domradio, das Thema. Seinen 900. Geburtstag feiert der Malteserorden im Jahr 2013. 900 Jahre bewegte Geschichte, die unter anderem dazu geführt hat, dass der Orden heute noch seine eigene Flagge hat, eine eigene Hymne und sogar Botschafter auf der ganzen Welt. Die Motivation für die Malteser, für die Arbeit der Malteser, ist seit jeher ein ganz einfacher Beweggrund.
Tuitio fidei et obsequium pauperum. Bezeugung des Glaubens und Hilfe dem Bedürftigen.
So lautet der Wahlspruch des Malteserordens. Der heißt mit vollem Namen eigentlich Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom heiligen Johannes zu Jerusalem genannt, von Rhodos und von Malta. Gegründet wurde die Ordensgemeinschaft 1048 in Jerusalem. Sie benannte sich damals noch nach dem heiligen Johannes zu Jerusalem. Die Klostergemeinschaft betreute ein Hospital, in dem Pilger versorgt wurden, ganz gleich zu welcher Religion und Rasse sie gehörten. Nach der Vertreibung aus Palästina 1291 zog der Orden nach Zypern, danach nach Rhodos und schließlich 1530 nach Malta. Seitdem hat sich auch die Bezeichnung Malteserorden für den Johanniterorden eingebürgert. Napoleon vertrieb den Orden von der Insel Malta. Dieser hat dann seinen endgültigen Sitz in Rom gefunden. Weltweit hat der Orden etwa 13.500 Mitglieder. Die oberste Leitungsgewalt hat der auf Lebenszeit gewählte Großmeister. Dies ist zurzeit Fra Matthew Fasting. Die amtliche Sprache des Ordens ist Italienisch. Auch eine eigene Währung kann der Orden vorweisen, zudem eine eigene Briefmarke und ein eigenes Autokennzeichen. Und eine eigene Hymne, Ave Crux Alba, sei gegrüßt, Weißes Kreuz. ...1953 ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Caritasverband der Malteser Hilfsdienst gegründet worden. Die katholische Hilfsorganisation hat übrigens eine evangelische Schwester, erklärt Kai Vogelmann. Er ist Pressesprecher der Malteser in Nordrhein-Westfalen.
Im Zug der Reformation hat sich eben die Ballei Brandenburg vom katholischen Malteserorden abgespalten und eben den protestantischen Johanniterorden dann gebildet. Und die Johanniter sind ein Jahr älter als wir. 1952 hat der Johanniterorden eben die Johanniterunfallhilfe gebildet. Das Ordensemblem, das achtspitzige Kreuz, schmückt auch die Johanniterunfallhilfe, weist auch darauf hin, dass wir beide die gemeinsamen Wurzeln haben, eben den Johanniterorden, der in Jerusalem gegründet wurde.
Die Aufgaben des Malteser Hilfsdienstes sind zahlreich. So bietet der Hilfsdienst Lehrgänge im Bereich der Breitenausbildung an, zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse oder lebensrettende Sofortmaßnahmen. Außerdem gibt es einen Auslandsdienst, soziale Dienste, die Malteser Jugend und die Notfallvorsorge. Natürlich ist der Malteser Hilfsdienst auch bei Großveranstaltungen im Einsatz. So etwa beim Kölner Rosenmontagszug, bei Rockkonzerten oder auch dem Weltjugendtag vor 8 Jahren in Köln. Insgesamt 47.000 ehrenamtliche und 22.500 hauptamtliche Mitarbeiter arbeiten in Deutschland für den Malteser Hilfsdienst.
Ein Beitrag über die Geschichte der Malteser war das von Susanna Gutknecht. Gleich gehen wir in die Gegenwart und sprechen über die Arbeit des Malteser Hilfsdienstes. Domradio, das Thema Ritterorden und Rettungsdienst ist heute das Thema. Es geht bei uns um 900 Jahre Malteser. Ja, 900 Jahre gibt sie jetzt schon den Orden der Malteser. Der Malteser Hilfsdienst, im Gegensatz dazu, feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Mehr über den Hilfsdienst, das hören wir jetzt von Kai Vogelmann, Pressesprecher der Malteser in NRW. Hallo, guten Tag, Herr Vogelmann.
Hallo, grüß Sie.
Wenn ich an die Malteser denke, dann denke ich als allererstes an Rettungswagen in der Innenstadt, Karneval, Rettungsdienste, aber die Malteser machen viel mehr als das, ne?
Ja, das ist völlig richtig. Das hat sich auch in den letzten 60 Jahren so entwickelt. Wir haben die spektakulären Dienste, die Blaulichtdienste, die Sie angesprochen haben, aber wir haben auch ganz viel mehr. Das sind die sogenannten stillen Dienste wie in der Hospizarbeit, im sozialen Ehrenamt. Wir haben auch hauptamtliche Dienste wie den Hausnotruf, den Mahlzeitendienst und was ich gar nicht unterschlagen darf, wir haben eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit, die seit nicht ganz 60 Jahren, aber immerhin auch schon seit 30 Jahren erwachsen geworden ist und nach wie vor steigende Zahlen vermelden kann, was ihre Mitglieder angeht.
Wir versuchen heute die Arbeit der Malteser an einzelnen Projekten vorzustellen. 60 Jahre gibt sie jetzt schon den Hilfsdienst der Malteser. Wie kam es denn damals überhaupt so, dass der Orden gesagt hat, nach eben knapp 900 Jahren oder nach 840 Jahren, wir brauchen jetzt noch einen Hilfsdienst extra?
Naja, der Orden hat nicht von sich aus gesagt, wir brauchen Hilfsdienst. Konrad Adenauer ist 1952, 1953 sowohl an den Johanniterorden als auch an den Malteserorden herangetreten. Sie müssen sich vorstellen, wir reden hier von der Zeit des Kalten Krieges. Der Koreakrieg war gerade vorbei. Die Gefahr eines Krieges zwischen Ost und West war latent. Und Adenauer, natürlich noch geprägt durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, wollte die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung auch im Bereich Erste Hilfe auf möglichst breite gesellschaftliche Schultern verteilen. Da lag es natürlich nahe, auch diese Orden mit ihrer langen Tradition der Alten- und Krankenpflege zu fragen, ob sie da mitmachen möchten.
60 Jahre gibt es jetzt schon die Arbeit des Malteser Hilfsdienstes. In welcher Beziehung stehen Sie denn heute als Hilfsdienst zum Malteser Orden?
Beides kann man nicht mehr trennen. Der Orden steht über seinen Werken. Zu den Werken gehören ja auch neben dem Hilfsdienst noch Krankenhäuser und die Malteserwerke, die in der Jugendhilfe, in Jugendeinrichtungen aktiv ist. Sehr viele Ordensmitglieder, Damen und Ritter engagieren sich im Malteser Hilfsdienst ehrenamtlich in Leitungsfunktionen und wir als Malteser, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, sind natürlich auch in gewisser Weise sehr stolz auf die Tradition und auch den guten Namen, den die Malteser weltweit genießen.
Die Malteser sind jetzt aber nicht bloß in Deutschland aktiv, es gibt auch Engagement im Ausland, in Afrika, Asien, in Amerika, Osteuropa. Was machen die Malteser außerhalb Deutschlands?
Recht vielschichtige Arbeiten, aber auch hier müssen wir unterscheiden. Wir haben eine sehr lange Tradition der Auslandshilfe. Schon beim Ungarnaufstand Ende der 50er Jahre kamen die jungen Malteser erstmals zu einem humanitären Auslandseinsatz. Hat sich fortgesetzt, was die wenigsten Deutschen überhaupt noch wissen, dass in den 60er, 70er Jahren deutsche Malteser in Vietnam während des Vietnamkrieges auch Erste Hilfe geleistet, Sanitätsdienst betrieben haben, Krankenhaus betrieben haben, auch von Köln aus gesteuert. Und mit Fall des Eisernen Vorhanges hat sich sehr schnell Engagement entwickelt, vor allem in ehrenamtlichen Gliederungen. Und hier unterscheiden wir heute ganz klar zwischen dem ehrenamtlich geprägten Auslandsdienst in Mittel- und Osteuropa, also alles, was noch sehr gut erreichbar ist mit LKWs oder mit VW-Bussen. Und wir haben Malteser International, eben das weltweit operierende humanitäre Hilfswerk oder Auslandshilfswerk des Malteser Ordens. Und das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weltweit nach Katastrophen zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel in Haiti oder nach dem Erdbeben in Bam, bei Flutkatastrophen in Pakistan. Aber das können sie mit Ehrenamt nicht abbilden. Das sind dann Arbeiten, die hochspezialisiert sind, im internationalen Netzwerk funktionieren mit UN- und EU-Organisationen. und letzten Endes auch nicht mit dem Jahresurlaub erledigt werden können, sondern da müssen sie Stehzeiten haben von 6 bis 12 Monaten und das verlangt eine gewisse Ausbildung. Das können sie auch nicht mehr von jemand verlangen, dass es umsonst macht.
Ehrenamtliches Engagement gibt es natürlich auch bei den Maltesern in Deutschland. Das ist auch ein großer Teil ihrer Arbeit. Sieht man zum Beispiel daran, dass es in Deutschland 22.500 hauptamtliche und 47.000 ehrenamtliche Mitarbeiter gibt. Wo ist denn da der Unterschied? Wenn ich jetzt meinetwegen im Karneval jemanden mit einer Malteser-Weste sehe, ist das dann ein ehrenamtlicher Mensch? Ist das dann ein Hauptamtler? Was? Wie sieht die Arbeit der ehrenamtlichen Malteser-Arbeiter aus?
Wir haben heute viele Fälle, also die Malteser haben nach wie vor eine sehr große Prägung durch das Ehrenamt. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil letzten Endes haben wir mit Ehrenamt angefangen. Aber im Laufe der Zeit haben sich eben auch viele hauptamtliche Dienste rausgebildet, weil sie ehrenamtlich gar nicht mehr zu leisten waren. Nehmen Sie den Bereich Rettungsdienst, den führen wir auch hier in der Stadt Köln mit durch im Auftrag der Feuerwehr, also unter dem Dach der Feuerwehr mit den anderen Organisationen. Das bekommen Sie nur mit hauptamtlichen, gut ausgebildeten Rettungsfachpersonal.
Da braucht es ja gewisse Qualifikationen dafür, die man erstmal haben muss, ne?
Die haben Sie auch bei Ehrenamtlichen. Wir haben auch Rettungssanitäter, Rettungsassistenten im Ehrenamt, die in ihrer Freizeit diese Ausbildung gemacht haben, aber die sich bewusst entschlossen haben, ich möchte eigentlich was anderes arbeiten, aber trotzdem in meiner Freizeit, in meinem Urlaub auch hier mitmachen. Und wenn Sie jetzt ansprechen, im Kölner Karneval, da läuft einer mit einer Malteserweste rum, dann ist das im Regelfall ein Ehrenamtlicher, der im Sanitätswachdienst unterwegs ist, der eine hervorragende Ausbildung hat und auch wirklich im Bereich der erweiterten Ersten Hilfe hier schnell arbeiten kann und dann auch die Schnittstelle bildet zum hauptamtlich professionellen Rettungsdienst, an den er dann Patienten, wenn es notwendig sein sollte, übergibt, damit die dann in Krankenhäusern weiter behandelt werden können.
Das heißt sozusagen, wenn wir beim Beispiel Rettungsdienst bleiben, dann macht der Ehrenamtler sozusagen die Erstversorgung und wenn es dann wirklich an das medizinische Komplexe geht, ab dem Rettungswagen, dann kommen die Hauptamtler dran?
Nee, stimmt so nicht. Wir haben ja auch ehrenamtliche Ärzte im Einsatz bei so Sanitätsdiensten. Im Endeffekt ist ja ein Sanitätsdienst nicht mehr und nicht weniger als eine Verstärkung des Regelrettungsdienstes.
Herr Vogelmann, was muss ich machen, wenn ich mich jetzt für die Malteser ehrenamtlich engagieren will? Ganz konkret gefragt.
Am besten ist, Sie schauen, heute läuft ja alles übers Internet. Wenn Sie Malteser-Köln eingeben, dann kommen Sie zum Beispiel auf die Seite der Kölner Malteser. Und wenn Sie aus anderen Städten kommen, übers Internet die Telefonnummer raussuchen und anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wenn Sie einen Malteser sehen bei einem Einsatz, sprechen Sie ihn an. Er notiert sich zumindest Ihre Telefonnummer und Namen, dass sich dann jemand bei Ihnen meldet. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns engagieren möchte. Und egal ob aktiv oder passiv oder als Fördermitglied, wir haben alle das Problem, dass man heute um diese Ressource Freizeit der Menschen buhlen muss. Aber wir weisen auch darauf hin, dass ohne das Ehrenamt auch in den freiwilligen Hilfsorganisationen unserer Gesellschaft deutlich ärmer wäre. Ich denke, diese Leistungen, die auch wir Malteser erbringen, nicht nur, aber auch, tragen dazu bei, dass wir doch ein recht angenehmes und sicheres Leben hier in Deutschland haben.
Genug Gründe, sich mal über die ehrenamtliche Arbeit der Malteser zu informieren. 60 Jahre feiert der Malteser Hilfsdienst in Deutschland dieses Jahr sein Jubiläum. Bei uns im Studio war Kai Vogelmann, Pressesprecher der Malteser NRW. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind.
Danke.
Rettungsdienst und Ritterorden, unser Domradio-Thema heute. Wir haben jetzt schon viel über die Hintergründe und Strukturen gesprochen der Malteser. Im Vordergrund stehen aber die Menschen. Die Menschen, die sich ehrenamtlich für andere engagieren. Einen davon haben wir jetzt eingeladen zu uns ins Studio. Mir gegenüber sitzt Klaus Albert, freiwilliger Helfer bei den Maltesern und unter anderem Einsatzleiter beim Rosenmontagszug. Guten Tag, Herr Albert.
Ja, hallo, guten Tag.
Nehmen wir doch mal direkt, wo wir drüber sprechen, den Rosenmontagszug. Wie läuft denn Ihr persönlicher Tag in Köln am Rosenmontag ab?
Ach ja, das ist so. Also am Tag selber sind natürlich die meisten Arbeiten schon erledigt. Meine Funktion ist dort der Einsatzleiter und als Einsatzleiter beginnen wir dann morgens früh schon so gegen 7 Uhr mit dem Einrichten der Einsatzleitung und dann geht das bis zum Ende.
Und was heißt das genau? Was machen Sie und Ihre Kollegen dann? Also man sieht ja immer die Leute mit den Malteserwesten, aber wofür sind die jetzt tatsächlich da?
Ja, also das ist genau mein Job als Einsatzleiter, erstmal im Vorfeld den ganzen Einsatz zu planen und genau zu berechnen oder zu überlegen, wie viele Einsatzkräfte auf der Straße benötigt werden. Und am Tag selber geht es dann in der Einsatzleitung mit meinen Kollegen zusammen darum, alle Maßnahmen, die wir geplant haben, auch sicher umzusetzen. Und dann, wenn irgendwo ein Bürger oder ein Jeck am Karnevalszug Hilfe braucht, dann schnellstmöglich ihm auch die Hilfe anbieten zu können.
Und das sind dann Verletzungen, Glasscherben, sowas alles wahrscheinlich, ne?
Ja, Glasscherben ist es weniger. Was natürlich beim Rosenmontagszug öfter vorkommt, ist, dass man mal eine Kamelle oder eine Pralinenschachtel auch an den Kopf bekommt. Und dann sind das halt so klassische, wir sagen chirurgische Verletzungen, Platzwunden, die man dann bekommt. Wir haben verschiedene Unfallhilfstellen eingerichtet und wenn durch irgendwelche Unfälle, Ereignisse am Zugweg selber was passiert, können wir dann unmittelbar sofort mit den Erste-Hilfe- und erweiterten Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen. Wir haben aber auch Ärzte dabei und Rettungsdienstfachpersonal. Das heißt, wenn tatsächlich mal ein Notfall eintreten sollte, wie das im Alltagsgeschäft auch passiert, dass jemand einen Herzinfarkt erleidet, können wir also auch sofort mit den notärztlichen Maßnahmen beginnen.
Jetzt braucht es so eine Großveranstaltung wie der Rosenmontagszug, aber auch die anderen Großveranstaltungen, wo Sie sind. Sie waren zum Beispiel beim Weltjugendtag mit dabei. Sowas braucht, haben Sie gerade schon gesagt, viel Vorbereitung. Wie lange im Voraus muss man denn sowas planen?
Ja, das kommt natürlich ganz auf die Veranstaltung drauf an. Den Weltjugendtag haben wir natürlich schon etwa ein Jahr vorher angefangen zu planen. Beim Rosenmontagszug ist es so, dass wir so etwa im Oktober beginnen mit den ersten planerischen Maßnahmen. Hier ist es ja immer davon abhängig, wie gerade auch die Baustellensituation in Köln ist, wo der Zug lang geht. Und da muss man jedes Jahr neu überlegen, wo man Unfallhilfstellen zum Beispiel einrichten kann.
Jetzt machen Sie diese freiwillige Arbeit für die Malteser jetzt schon seit über 25 Jahren. Ich stelle mir vor, Sie haben nicht direkt als Einsatzleiter angefangen, Sie haben als ganz normaler freiwilliger Helfer angefangen. Wie kam es denn dazu? Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ja, richtig. Ich habe also erstmal ganz normal angefangen mit 16 Jahren, wo ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe bei den Maltesern. Und da hat mich damals dieser Dienst und das um diesen Erste-Hilfe-Bereich sehr interessiert. Und so bin ich dann weitergegangen den Weg und habe bei den Maltesern verschiedenste Ausbildungen gemacht und habe mich dann im Rahmen des Katastrophenschutzes dort verpflichtet als Helfer und bin so dann über verschiedenste Ausbildungen, Qualifikationen in den Rettungsdienst gekommen, habe sehr viel Sanitätsdienst gemacht, aber auch Erste-Hilfe-Ausbildung. Und irgendwann habe ich natürlich dann auch so viel Erfahrung und Führungsausbildung genossen, dass ich dann solche Führungsfunktionen übernehmen konnte. Und heute bin ich ehrenamtlicher Leiter unserer Führungsgruppe für Großschadensereignisse und in dem Zusammenhang plane ich dann auch Großveranstaltungen und übernehme dann auch die Aufgabe als Einsatzleiter.
Nun ist es in Ihrem speziellen Fall so, Sie arbeiten als freiwilliger Helfer, Sie sind aber auch hauptberuflich von den Maltesern angestellt. Wie funktioniert das? Das lässt sich bestimmt relativ gut vereinbaren, wenn der freiwillige Auftraggeber gleichzeitig der berufliche Auftraggeber ist, ne?
Ja, also zunächst einmal ist es so, dass es für mich natürlich was Besonderes ist, dass ich mein Hobby quasi auch zum Beruf machen konnte und heute im Generalsekretariat der Malteser, also in unserer Bundesgeschäftsstelle, eigentlich als Referent für den Bereich Katastrophenschutz und Rettungsdienst beschäftigt bin, also in dem Bereich, wo ich ehrenamtlich angefangen habe. Und insofern hat man dann natürlich auch seine Aufgaben zu erfüllen. Und meine ehrenamtliche Tätigkeit geht dann doch am Wochenende noch weiter oder an den Abendstunden.
Wie viel Zeit beansprucht das so, wenn man da ehrenamtlich schon so eine hohe Position einnimmt? Das ist bestimmt nicht mit 1-2 Stunden die Woche getan, oder?
Ja, das ist schwierig zu beziffern. Wir zählen diese Stunden auch nicht, denn es ist eine wesentliche Sache, dass uns das Spaß macht, dass wir das gerne machen. Und deshalb zählen wir gar nicht so die Stunden und ich persönlich schon mal gar nicht mehr.
Und wie kann man das für einen normalen Freiwilligen in Anführungsstrichen sagen, der jetzt einfach meinetwegen als Sanitäter da mithilft, Erste Hilfe, wie viel Aufwand ist das, wenn man sich da engagieren will?
Also zunächst einmal ist das natürlich auch von dem persönlichen Engagement abhängig, aber man kann sagen, so einmal die Woche trifft man sich auf jeden Fall zu einem Abend, wo man dann gemeinsam auch die Ausrüstung überprüft und wartet und aufräumt und neue Ausbildungsbereiche erschließt. Also das kann man schon sagen, dass man sich so einmal die Woche so 3-4 Stunden trifft.
Und wenn ich mich jetzt für die Malteser engagieren will, in welchen Bereichen kann ich das machen?
Ja, also die Malteser sind da sehr vielfältig. Ich sagte ja schon, ein Schwerpunkt ist der Bereich des Katastrophenschutzes, Sanitätsdienst, Betreuungsdienst. Aber wir haben auch sehr viel soziale Dienste, wo wir Menschen mit Behinderungen helfen, wo wir alte Leute betreuen, mit denen Begleitdienst machen oder Wohlfühlmorgen, wo wir es für gerade auch für Obdachlose Angebote anbieten, wo wir ihnen mal was zu essen und eine Mahlzeit anbieten. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann. Und dann natürlich auch der Rettungsdienst und die Erste-Hilfe-Ausbildung.
Also wenn ich will, kann ich da wirklich viel Zeit meiner Freizeit investieren. Ich muss aber nicht, ich kann einfach auch bloß ein bisschen Leuten am Wochenende meine Zeit schenken sozusagen.
Ja, ganz genau. Also immer da, wo Angebote sind, werden die natürlich allen Maltesern auch zur Verfügung gestellt. Da kann man sich engagieren. Wir haben aber jetzt nicht so das Muss. Und festzustellen ist, dass den meisten einfach der Dienst am Menschen bei uns Spaß macht. Und insofern opfert man nicht die Zeit, sondern man investiert die Zeit in Gutes.
Also ohne den freiwilligen Dienst der Malteser und von anderen freiwilligen Organisationen würde unsere Gesellschaft garantiert anders aussehen. Einer, der das macht und der auch bei der Organisation des freiwilligen Dienstes der Malteser mitarbeitet, ist Klaus Albert von den Maltesern. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Domradio, das Thema Rettungsdienst und Ritterorden. Wir sprechen über den Malteserorden und den Malteser Hilfsdienst, den es jetzt seit 60 Jahren in Deutschland gibt. Die meisten kennen die Malteser von Großveranstaltungen oder auch dem Rettungsdienst. Es gibt aber auch viele kleine Projekte und Hilfsangebote, die nicht jedem direkt ins Auge fallen. Eins davon gibt es jetzt seit mehreren Jahren im St. Hildegardis Krankenhaus in Köln, die Malteser Sprechstunde für Migranten. Da kann dann jeder hinkommen, der medizinische Hilfe braucht. Krankenversicherung oder Aufenthaltserlaubnis sind dabei völlig unwichtig. Gabriele Höfling hat die Sprechstunde für uns besucht und einen jungen Iraker mit seiner Familie getroffen.
So, ich bin hier hingekommen wegen meiner Frau. Sie will eine Untersuchung haben für den Bluttest für die Zuckerkrankheit. Sie ist seit 7 Monaten in Deutschland und sie hat keinen Aufenthalt bis jetzt.
Mit der Familie des arbeitslosen Bäckers ist das kleine Wartezimmer im Nebenhaus des St. Hildegardes Krankenhauses fast komplett gefüllt. Das Paar hat 5 Kinder, das 6. ist unterwegs. Die Ehefrau spricht kaum Deutsch, ihr Mann muss während der Untersuchung übersetzen, damit Arzt Herbert Breker seine Fragen stellen kann. Breker leitet die Sprechstunde. Jeden Dienstag und Donnerstag kommt er für 4 Stunden in die Praxis. Die Patientenzahlen steigen stetig.
Zunächst haben wir ganz klein angefangen. Wir hatten im ersten Jahr 2005 unter 150 Patienten. Wir kommen dieses Jahr wahrscheinlich auf 900. Das ist also eine Steigerung jedes Jahr. Wir werden uns damit zu richten haben, dass die Patientenzahl weiter steigt. Einfach weil die Migration ein sehr variables Phänomen ist, nicht? Zum Beispiel beobachten wir jetzt, dass die Patienten ohne legalen Aufenthaltstitel hier wesentlich weniger geworden sind, dafür die Patienten aus den neuen EU-Ländern wesentlich mehr.
So kommen zum Beispiel vermehrt Menschen aus osteuropäischen Staaten wie Bulgarien oder Rumänien in die Sprechstunde, aber auch Deutsche zählen zu Brekas Patienten. Alles Menschen ohne Krankenversicherung. Die unterschiedlichsten Krankenbilder kommen zusammen, von der Grippe über Zuckerkrankheit bis hin zu Tuberkulose. Viele warten recht lange, bis sie sich in die Sprechstunde trauen.
Man kann ja leicht verstehen, dass Menschen, die nicht zum Arzt gehen, aus Gründen der fehlenden Krankenversicherung, wenn sie dann letztlich gehen, oft in fortgeschrittenem Krankheitszustand sind. Und genau das sehen wir hier auch.
Für solche Fälle gibt es ein weit verzweigtes Netz von Fachärzten in Köln, die mit der Malteser Migrantenmedizin kooperieren. Und bei ganz akuten Fällen bleibt eben nichts als ein Krankenhausaufenthalt. Breker und sein Team arbeiten zwar ehrenamtlich, wenn aber Folgeuntersuchungen anstehen, dann kostet das natürlich. Können sich die Patienten nicht finanziell beteiligen, dann versucht das Team, Geld aus einem eigens eingerichteten Spendenfonds aufzubringen. Patienten ohne Aufenthaltsgenehmigung brauchen aber keine Angst davor zu haben, dass ihr illegaler Status aufliegt, wenn sie die Praxis besuchen.
Wir behandeln anonym, das heißt, wir erfragen nur den Aufenthaltsstatus aus statistischen Gründen. Unsere Rechtsbasis ist die, dass also es ein Grundrecht gibt auf ärztliche Behandlung nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist das Erste. Das Zweite, es gibt auch ein professionelles Recht, das Arztrecht, was uns verbietet, irgendwelche Patientendaten an andere weiterzugeben. Und beides zusammen macht eigentlich die Rechtsbasis, mit der wir hier arbeiten, recht solide.
Um das Problem der Menschen ohne Krankenversicherung grundsätzlich zu lösen, fordert der Malteser Hilfsdienst einen freien Zugang zur ärztlichen Versorgung für alle Menschen in Deutschland. Und das gilt eben auch für Migranten ohne Papiere. Bis es soweit ist, werden aber noch weiter Einrichtungen wie die Sprechstunde in Köln gebraucht. Die Familie des arbeitslosen Bäckers aus dem Irak ist dankbar für die Versorgung durch Brekas Team.
Ja, das ist sehr, sehr gute Sachen. Und wie ich gesagt habe, wir sind zufrieden, bis solche Sachen gibt es in Deutschland. Und die Leute helfen.
Die Sprechstunde der Migrantenmedizin. Die Malteser helfen auch Menschen ohne Krankenversicherung. Domradio, das Thema Rettungsdienst und Ritterorden. Ja, und den richtigen Namen für einen Ritter hat er schon mal. Erich Prinz von Lobkowitz. Aber ansonsten erinnert wenig von der Erscheinung des Maltesers an das alte Bild von den Herren in Rüstung. Er ist Präsident der Deutschen Malteserritter. Im Februar, also letzten Monat, hat der Orden das 900. Jubiläum der päpstlichen Bulle, also der Anerkennung des Ordens durch den Papst, gefeiert. Bernd Hagenkort hat Prinz von Lobkowitz zu diesem Anlass in Rom getroffen und mit ihm über die Geschichte des Malteserordens gesprochen.
Man kennt den Hilfsdienst, man kennt die Krankenhäuser, dass dahinter aber ein Orden steckt, ist den wenigsten bekannt. Die Malteser sind der älteste der Krankenpflegeorden der Kirche. Hervorgegangen aus der Pilgerhilfe im Heiligen Land hat der Orden heute fast 16.000 Mitglieder, Ritter und Damen. In Deutschland sind es nicht ganz 700, in Österreich um die 250 Mitglieder.
Es ist ein unglaublich moderner Orden. Entscheidend dabei ist, dass wir nie zu einem Klerikerorden geworden sind. Wir haben einzelne Kleriker, aber es ist immer ein Laienorden. Und zwar ein Laienorden, dessen Mitglieder auch schon im späten Mittelalter auch Verheiratete umfasste und auch Männer und Frauen umfasste.
Zu den Kuriositäten der Geschichte gehört es, dass der in der Reformation evangelisch gewordene Zweig, die Johanniter, den Orden nie verlassen hat.
Es ist ein evangelischer Zweig eines großen katholischen Ordens, sodass wir heute uns verstehen als zwei Teile eines Ordens. Und diese Ökumene, die basiert mehr auf familiären Bindungen und ähnlichem Denken. Theologische Fragen sparen wir aus. Wir tun uns da nicht über kirchliche Positionen hinwegsetzen, aber für das Helfen draußen in der Welt, international und in Deutschland, spielt das weniger eine Rolle wie die gemeinsame Geschichte und der gemeinsame Ethos.
Etwa 1 Milliarde Euro werden allein in Deutschland von den Werken des Ordens umgesetzt. Der Hilfsdienst ist das berühmteste dieser Werke. Daneben gibt es Gymnasien, Altersheime, Jugendeinrichtungen und vieles mehr. 20.000 Hauptamtliche und 50.000 Ehrenamtliche engagieren sich in diesen Einrichtungen.
Also von den deutschen Mitgliedern des Ordens sind 350, eigentlich alle, die in einem vertretbaren Alter sind, sind ehrenamtlich in den Werken unterwegs. Als Diözesanleiter beim Hilfsdienst, in den Kuratorien und Beiräten der Krankenhäuser, aber auch am Krankenbett. Also die Ordensmitglieder arbeiten gerne mit.
Der Zulauf zum Orden sei groß, man halte sich bei der Zulassung aber sehr bedeckt, so Lobkowitz. Überhaupt könne man gar nicht selbst eintreten, sondern müsse eingeladen werden. Das hänge mit dem Glamour-Faktor zusammen. Man wolle eben nicht, dass sich der Charakter des Ordens ändere. Man sei aber keineswegs ein Adelsclub, der heute unter sich bleiben wolle. Im Orden sei es nur noch ein Drittel der Mitglieder, das den alten Familien angehöre. Was bedeutet es, heute ein Ritter zu sein?
Wie kann ich unserem Herrn Jesus Christus dienen, indem ich den armen, kranken, bedürftigen und jedem Menschen, der mir begegnet, als Repräsentanten Christus. Hier sitzt Christus vor mir. Wenn er bettelt, wenn er ein Geschwür hat, wenn er ein betrunkener Randalierer ist, diese Einstellung so einzuüben, dass sie einen nicht verlässt, auch wenn der Gegenüber echt unappetitlich ist. Das ist, glaube ich, was ich heute ritterlich nennen würde.
Bernd Hagenkort über die Geschichte des Malteserordens. Gleich sprechen wir dann auch direkt mit einem dieser echten Malteserritter. Rettungsdienst und Ritterorden. Wir beschäftigen uns heute mit den Maltesern in Domradio das Thema. Jetzt möchten wir über den Ritterorden sprechen, vor 900 Jahren gegründet in Jerusalem, heute auf der ganzen Welt aktiv. Am Telefon begrüße ich jetzt Douglas Graf von Sauermajelsch, Ordensmitglied bei den Maltesern. Hallo, schönen guten Tag. Wir erreichen Sie in Italien.
Guten Tag, das ist richtig. Ich bin in Italien noch.
Jetzt muss ich ganz einfach und schlicht fragen, kann man Sie eigentlich als Ritter ansprechen?
Also das wäre etwas ungewöhnlich. Der Malteserorden ist nach wie vor und das seit seiner Gründung ein Ritterorden. Aber heute wird man nicht mehr als Ritter angesprochen, sondern wir fühlen uns einfach alle als Malteser, ob nun Ordensmitglieder oder Malteser Hilfsdienst. Wir sind alles gemeinsam Malteser.
Mit einem Ritterorden haben wahrscheinlich die wenigsten schon mal Berührung gehabt. Was machen denn die Malteser als Ritterorden im 21. Jahrhundert?
Der Malteser Ritterorden verfolgt seit seiner Gründung die gleichen Ziele. Das ist die Wahrung des Glaubens und die Hilfe den Bedürftigen. Und das in seinen verschiedensten Werken weltweit. Konkret sind wir in 120 Ländern der Welt aktiv. Und unter anderem auch hier in Deutschland im Malteser Hilfsdienst mit über 45.000 Ehrenamtlichen, die letztlich das Werk des Ordens konkret umsetzen.
Die Malteser sind ein Ritterorden. Was bedeutet das nun mal im Vergleich zu anderen Gemeinschaften, ein Mitglied eben dieses Ritterordens zu sein?
Der Malteser Ritterorden hat aufgrund seines ursprünglichen Charismas oder hat aufgrund seiner Tradition ein eigenes Charisma. Das ist eben die Hilfe den Bedürftigen und die Wahrung des Glaubens. Und in dieser Gemeinschaft des Malteser Ordens lässt sich eben wunderbar sein Glaube leben und entwickeln. Und das jeden Tag eben im Dienst, entweder indem man tatsächlich, so wie ich, auch für den Malteser Hilfsdienst arbeitet oder indem man ehrenamtlich tätig ist, wie das die meisten Ordensmitglieder letztlich auch sind. Ob das nun in Pilgerfahrten ist oder eben in ehrenamtlichen Ämtern rund um die Malteser, in Kuratorien oder in den verschiedenen Leitungsgremien des Malteser Hilfsdienstes. All das hilft einerseits eben den Glauben weiter zu vertiefen und gleichzeitig dort zu helfen, wo wir dem Herrn immer am nächsten begegnen, nämlich in den Armen und Kranken.
In der Öffentlichkeit steht ja hauptsächlich der Malteser Hilfsdienst. Der Orden, der arbeitet da heute mehr im Hintergrund. Was macht denn der Orden? Was sind denn die konkreten Aufgaben eben dieses Ritterordens?
Also im Hintergrund arbeitet der Orden nicht. Der Orden ist sehr sichtbar in der Welt, wie gesagt in 120 Ländern, organisiert in verschiedenen nationalen Assoziationen. Das Zentrum des Ordens, der Regierungssitz, ist in Rom. Dort gibt es eine Ordensregierung mit einem Großmeister, der auf der einen Seite ein Staatsoberhaupt ist. Das ist ja das Besondere des Malteserordens heute noch, dass der Orden ein Staatsgebilde ist, dementsprechend auch ein Staatsoberhaupt hat, als solcher übrigens auch in der internationalen Gemeinschaft behandelt wird. Wir pflegen diplomatische Beziehungen zu über 104 Ländern und gleichzeitig eben gibt es diese große Anzahl an Ehrenamtlichen. Weltweit sind das über 80.000, die sich für die Werke des Ordens einsetzen.
Wenn man sich die Definitionen ansieht, klingt das alles ein bisschen komplizierter. Da heißt es, die Malteser sind ein souveränes, nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, bedeutet aber zum Beispiel, dass es eben Botschafter der Malteser gibt, wie es Botschafter von Deutschland und Frankreich gibt. Sie selbst waren bis letztes Jahr Botschafter für die Malteser in Litauen. Was macht denn ein Botschafter für die Malteser?
Also Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn man das so hört und liest, ist das erstmal kompliziert, klingt sehr juristisch. Man kann das nur vor dem Hintergrund der Geschichte verstehen. Der Orden, der Malteserorden, war in dem frühen Mittelalter eines der wichtigen Kräfte in Europa, die letztlich Europa auch geschützt haben. Als solcher war er als Ordensstaat auf der Insel Rhodos und später auf der Insel Malta, daher jetzt auch heute der Name Malteserritter, tätig und hat eben mit einer relativ großen Flotte das Mittelmeer und die südeuropäischen Staaten vor den Angriffen der Türken verteidigt. Der Ordensstaat an sich, also auf der Insel Malta, den gibt es seit 1798 so nicht mehr. Aber was der Orden für sich behalten hat, ist eben das Recht als internationales Subjekt oder als Subjekt des internationalen Völkerrechts zu gelten. Und als solcher, wie gesagt, mit allen Ausprägungen, die das mit sich bringt. Staatsoberhaupt und diplomatische Beziehungen. Jetzt fragen Sie natürlich zu Recht, wozu braucht der Orden das? Es dient vor allen Dingen dazu, die humanitäre Hilfe, die wir weltweit leisten, schneller, unbürokratischer vor Ort anbringen und abwickeln zu können. Als Beispiel möchte ich anführen die große Katastrophe in Haiti, wo der Malteser Hilfsdienst über sein Ordenswerk Malteser International sehr schnell Hilfe entsandt hat. Diese Helfer wurden dann von dem Ordensbotschafter in Santo Domingo in Empfang genommen und konnten aufgrund des diplomatischen Status sehr schnell und unkompliziert in den Einsatz gebracht werden. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist der Grund, warum der Orden heute noch sein diplomatisches Netzwerk unterhält.
Ich habe es gerade eben schon angesprochen, Sie waren selbst Botschafter in Litauen. Wie sieht denn die Arbeit der Malteser speziell in diesem Land aus?
Also der nach dem Fall der Sowjetunion haben gerade die deutschen Gliederungen, der Deutsche Malteser Hilfsdienst, sich sehr stark humanitär im Osten Europas engagiert, unter anderem auch in den baltischen Staaten. Das waren die ersten Staaten, die sich ja auch losgesagt hatten von der Sowjetunion. Und dort wurde also richtige verbandliche Aufbauarbeit geleistet. Zunächst ging es darum, Hilfsgüter in diese Länder zu transportieren. Später haben wir durch den Aufbau von lokalen Malteser Hilfsdiensten, ähnlich wie wir es hier in Deutschland haben, soziale Strukturen geschaffen, die ja vorher so nicht existiert haben. Und der jeweilige Ordensbotschafter, mein Vorgänger sowie auch mein Nachfolger, haben diese Arbeit vor Ort eben durch ihre Präsenz beziehungsweise auch durch ihre Kontakte zu den Regierung oder zu der jeweiligen Regierung unterstützen können. Konkret konnte ich mit der Hilfe eben des Hilfsdienstes dort Initiativen ins Leben rufen, wie eine Suppenküchenaktion oder auch Wohltätigkeitskonzerte, die natürlich mit der Hilfe des diplomatischen Status nochmal, sag mal, erfolgreicher umgesetzt werden konnten, als wenn man einfach nur ein normaler Repräsentant einer Hilfsorganisation gewesen wäre.
900 Jahre alt wird der Malteser Orden in diesem Jahr. Was wird denn da genau gefeiert? Was ist vor 900 Jahren passiert?
Vor etwas über 900 Jahren wurde die Gemeinschaft der, damals hießen sie noch Johanniter oder Hospitalritter, gegründet. Gegründet hieß, sie haben ein Hospital übernommen und dort mit der Führung eines sehr charismatischen Ordensbruders, dem seligen Gerhard, formierte sich mehr und mehr eine Ordensgemeinschaft, die zum Ziel hatte, sich um arme und kranke Menschen zu kümmern, speziell in dem Fall um Pilger, die aus Europa ins Heilige Land kamen. Meist waren sie geschwächt oder krank und dort hat man sich ihrer angenommen. Und diese Gemeinschaft aufgrund dieses charismatischen Führers ist derartig stark gewachsen, dass man mit der Zeit, also nach etwa 100 Jahren, auch beim Vatikan, beim damaligen Papst Paschalis II., dann eine Anerkennung in der Form gefunden hat, dass der Orden bzw. diese Ordensgemeinschaft nicht mehr dem lokalen Bischof oder der Diözese unterstanden hat, sondern direkt dem Papst. Und das war so der erste Schritt in Richtung der Unabhängigkeit und der Souveränität, die der Staat, der Ordensstaat bis heute genießt.
Über 900 Jahre lang engagieren sich die Malteser schon für die Menschen in aller Welt. Heute noch, genauso wie damals. Wir haben gesprochen mit Douglas Graf Sauer-Majelsch, Ordensmitglied bei den Maltesern. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Über die Malteser sprechen wir heute in Domradio, das Thema Rettungsdienst und Ritterorden. Und Malteser, das heißt definitiv mehr als nur Hilfe in Deutschland. Weltweit sind die Malteser tätig, Afrika, Asien, Amerika. Wir sprechen jetzt mit Matthias Heiden, Auslandsreferent beim Malteser Hilfsdienst. Herr Heiden, ganz einfach gefragt, was machen denn die Malteser in aller Welt?
Die Malteser aus der Diözese Köln engagieren sich im Schwerpunkt in Albanien mit einem Aufbau eines Malteser Hilfsdienstes. Wir haben aber weitere Projekte in Afrika, insbesondere im Südsudan, wo wir eine Leprastation in der Nähe von Rumbek, das ist so etwa in der Mitte des Landes, unterstützen. Dann haben wir weitere kleinere Projekte in Mittelosteuropa, Beispiel in Rumänien nach wie vor sind wir tätig. Und im Grunde ist unser Schwerpunkt eben die Hilfe zur Selbsthilfe in diesen Ländern. Und da arbeiten wir vorwiegend eben mit ehrenamtlichen Helfern zusammen, um vor Ort diese Strukturen aufzubauen.
Albanien haben Sie als Schwerpunkt erwähnt. Bis 1990 das einzige Land auf der Welt, in dem jegliche Religion unter Strafe stand. Wie sieht denn da konkret Ihre Hilfsarbeit aus?
In Albanien sind wir seit 1995 tätig und haben da begonnen mit einem Schwerpunkt der medizinischen Versorgung in der nördlichen Region, sogenannt Malesi Imatre. Das ist ein Gebiet, das sich ganz, ganz im Norden oberhalb der Stadt Skotra im Gebirge gestaltet. Es ist so, dass dieses sehr unzugängliche Gebiet nur über Geländefahrzeuge erreichbar ist und in dieser Region eben ohne uns keinerlei medizinische Hilfe stattfindet. Wir besuchen die Menschen vor Ort in ihren Städten und haben einen festen Plan, den wir dann eben entsprechend abfahren und bei denen wir medizinische Leistungen für die Betroffenen kostenlos zur Verfügung stellen. Also das geht von der Diagnose, Medikamentenausgabe bis zu Transporten in die nächsten Krankenhäuser, was sonst meist mit PKW gestaltet wird und für die Betroffenen eine sehr unangenehme Erfahrung bedeuten. Also da haben wir eine Professionalisierung in diesem Gesundheitsversorgungsgebiet für den Norden Albaniens seit 1995 im Programm. Darüber hinaus haben wir Projekte mit Roma in der Stadt Skotra in Nordalbanien. Das ist etwa eine Bevölkerungsgruppe, die aus 500 Personen besteht. Die Hälfte sind Kinder, die in schon mehr oder minder Slums in den Vororten von Skotra leben und die keinerlei medizinische Versorgung oder im Grunde ärztliche Versorgung wahrnehmen können, weil ihnen zum einen das Geld dazu fehlt und auch der Zugang. Und da gehen wir eben zu den Menschen hin und besuchen sie und geben ihnen eben diese medizinische Hilfe, die sie brauchen.
Wichtige Hilfsarbeit, die da geleistet wird. Nun sind das ja nicht nur Alltagssituationen, wo die Malteser zum Einsatz kommen. Sie leisten ja auch Hilfe im Katastrophenfall. Wie sieht denn da konkret in so einer Situation die Arbeit des Hilfsdienstes aus?
Ja, da fällt mir also spontan ein, im Jahr 2012, also gar nicht so lange her, im Frühjahr, war wie eigentlich schon in den letzten Jahren öfter, aber das ist jetzt der letzte Fall. Dieses Jahr war es noch relativ sicher, dass eine Hochwassersituation entstanden ist, bei der eben gerade die Ärmsten der Armen, die am Rande der Stadt wohnen, von diesem Hochwasser sehr stark betroffen waren, die ihre kompletten selbstgebauten Hütten verloren haben, die im Grunde nichts mehr zu essen hatten. Und da ist Malteser Albanien eben eingesprungen und hat diese ganze Gruppe mit Unterkünften versorgt. In Zusammenarbeit mit dem Militär wurden leerstehende Kasernen entsprechend vorbereitet. Und die Malteser haben dann eben ganz praktisch für diese Menschen gekocht und denen einfach die Grundbedürfnisse wie Wärme, Essen, Schutz vor Unwettern zu gewährleisten.
Wenn ich jetzt persönlich an Albanien denke, dann ist mir zwar klar, dass das ein armes Land ist, es ist aber jetzt keine Region, die dauernd in den Medien präsent ist. Das Leid der Menschen ist uns hier also nicht ganz so bewusst wie in anderen Regionen. Wie ist das denn mit der Medienpräsenz von Albanien?
Als sich 1989 die Grenzen Albaniens geöffnet haben und wir im Fernsehen, in den Medien gesehen haben, diese Tausenden von Flüchtlingen, die über die Adria Richtung Italien übersetzten, da hat sich jeder berührt gefühlt und hat gesehen, da ist eine Not und Armut, die eigentlich zu dieser Zeit in Europa unvorstellbar war. Das hat sich dann nochmal verstärkt, als 1999 die Kosovo-Krise war, als der Kosovo-Krieg und die vielen Flüchtlinge aus dem Kosovo Richtung Albanien geflüchtet sind und eben auch bei unseren Maltesern in Albanien den ersten Schutz und die erste Unterstützung finden konnten. Das waren Zeiten, als Albanien noch sehr präsent war in den Medien. Das hat sich leider in den letzten Jahren geändert. Die Not ist nach wie vor vorhanden, aber die Medienaufmerksamkeit hat sich mittlerweile anderen Ländern zugewandt.
Die Malteser leisten Hilfe, da wo sie gebraucht wird, die Malteser Köln unter anderem in Albanien. Mehr darüber hat uns erzählt Matthias Heiden, Auslandsreferent bei den Maltesern. Vielen Dank. Wir sprechen über die Malteser in Domradio, das Thema. Ja, wenn Kinder ins Krankenhaus müssen, dann ist das keine angenehme Sache, weder für die Eltern noch für die Kleinen. Bei den Kindern kommt auch schnell Langeweile auf. Die Freunde sind im Kindergarten, in der Schule, Mama und Papa haben auch keine Zeit. Auch in dieser Situation hilft ein Projekt der Malteser, der Kinderbesuchsdienst im Bistum Fulda. Lisa Merz aus Künzell bei Fulda besucht jede Woche für 2 Stunden die Kinderklinik in Fulda und heitert die kleinen Patienten ein bisschen auf.
Hallo, zu Clara möchte ich gerne. Hallo, ich bin Lisa von dem Malteser Kinderbesuchsdienst. Wie geht's dir denn heute?
Gut.
Schön. Was machen wir denn heute? Das schöne Spielen.
Ja.
Dann können wir gleich loslegen.
Okay.
Dank Lisas strahlendem Lächeln fühlt sich jedes Kind im Krankenhaus sofort ein bisschen besser. Und Lisa vertreibt den Kids die Langeweile. Zum Beispiel im Spielzimmer auf der Station.
Domino, das kenne ich. Kennst du das?
König der Löwen, Domino, spiele ich gerne.
Super, dann spielen wir das jetzt zusammen.
Lisa spielt, malt, bastelt und tröstet die kleinen Patienten, zum Beispiel, wenn die eine Operation hinter sich haben. Oder sie redet mit den Kiddies über den Krankenhausalltag und das ganz ungezwungen.
Du Clara, was hat dir denn am besten geschmeckt hier im Krankenhaus?
Hähnchenschenkel.
Sein Lieblingsessen jetzt, gell?
Von mir aus kann ich jeden Tag Hähnchenschenkel essen.
Der Kinderbesuchsdienst in Fulda ist ein erfolgreiches Pilotprojekt der Malteser. Auch Professor Reinhold Repp, Leiter der Kinderklinik, ist begeistert über Lisas unermüdlichen Einsatz.
Für die Lisa ist nichts zu schwierig. Sie schafft das, dass die Kinder ganz glücklich sind.
Und auch die 9-jährige Clara, seit 4 Wochen wegen hohen Fiebers im Krankenhaus, ist happy.
Ich finde das einfach gut, dass die Lisa mich im Krankenhaus besuchen kommt.
Wer im richtigen Leben wie Lisa Merz in der Gastronomie arbeitet, weiß, Überstunden gehören zum Alltag dazu. Trotzdem freut sich Lisa auf ihre ehrenamtliche Besuche auf der Kinderstation.
Viele Leute fragen dann immer, warum macht ihr das? Warum machst du das ohne Geld? Aber sowas muss einfach aus dem Herzen kommen und wenn die Kinder lachen, also das ist für mich der schönste Lohn.
Und für die kleinen Patienten in der Fuller Kinderklinik ganz wichtig beim Gesundwerden. Die kleine Clara nämlich ist schon wieder zu Hause. Lisa Merz vom Malteser Hilfsdienst besucht Kinder in der Fuller Kinderklinik. Ein Beispiel, das Schule machen sollte.
Ein Beitrag über den Kinderbesuchsdienst der Malteser von Klaus Depta. Domradio, das Thema Rettungsdienst und Ritterorden. Wir haben uns heute 2 Stunden lang mit der Arbeit der Malteser beschäftigt. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und vielleicht die Malteser selbst unterstützen möchten, dann gucken Sie doch mal auf die Internetseite www.malteser.de. Da gibt es dann die Möglichkeit, sich selber ehrenamtlich zu engagieren oder auch die Malteser mit Spenden zu unterstützen. Mehr Infos zur Sendung gibt's auch auf unserer Internetseite domradio.de/thema. Da gibt's auch die Sendung von heute nochmal zum Nachhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren.